Aber es gibt schon dieses besondere Merkmal von Video- und Fotojournalisten, dass sie vor Ort gewesen sein müssen und Augenzeugen dessen sind, was dort passiert ist. Das ist bei einem Texter ja nicht der Fall. Nehmen wir Gaza-Konflikt. Kaum Leute haben aus Gaza berichtet, sondern aus Kairo, aus Tel Aviv. Aber die Bilder, die vor Ort entstanden sind, waren jetzt nur sehr wenige Medien, die da überhaupt berichten konnten. Aber die Bilder, die vor Ort entstanden sind, sind von Menschen gemacht worden, die dort gewesen sind. Und wenn das JournalistInnen sind, die gut und sauber arbeiten, dann sieht man, dann ist man selbst sozusagen Zeuge dessen, was dort passiert ist. Und es ist schon eine, möchte ich mal sagen, besondere Art Mensch, die sich aus welchen Gründen auch immer dieser Profession verschrieben hat, also zu berichten, was passiert. Das sind Menschen, die zumindest die ich kennengelernt habe, sehr gut einschätzen können, was das Risiko ist, weil sie auch trainiert worden sind, gerade von den großen Pressebildagenturen. Aber auch die freien Journalistinnen, wie jetzt im Ukraine-Krieg, sind sehr, sehr viele freie JournalistInnen auch aus Deutschland unterwegs, die sich im Lauf des leider schon so lange währenden Krieges eben auch das Wissen angeschafft haben, um zu versuchen, Gefahren zu vermeiden und trotzdem berichten zu können. Wir sind so träge als Gesellschaft, und damit meine ich nicht Einzelne, sondern wirklich als Gesellschaft, dass es nicht passieren wird, dass wir die Welt ändern, ohne dass es Einzelnen und das hoffentlich den Menschen, die mehr haben als andere, wehtun wird. Deswegen glaube ich, wird es uns als Gesellschaft zunächst mal schlechter gehen müssen. Es wird mehr Reibung geben müssen. Ich glaube nicht, dass wir uns ganz glatt rein über diskursive Verständigung zum Besseren hin bewegen werden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Damit die Guten gewinnen. Ich bin Thomas Mühlnickel und treffe mich hier mit Menschen, die mit ihrem Engagement etwas für unsere Gesellschaft tun. Heute habe ich Ulf Schmidt-Funke zu Gast. Über 13 Jahre lang hat er als Unternehmer ein internationales Fotoagenturnetzwerk mit 50 Mitarbeitern aufgebaut und später erfolgreich verkauft. Dann hätte er sich zurücklehnen können. Hat er aber nicht. Stattdessen gründete er 2023 die Life Foundation, eine gemeinnützige Stiftung für Fotojournalismus und gegen Desinformation. Die Entstehungsgeschichte ist bemerkenswert. 300 Fotografen organisierten sich innerhalb weniger Wochen, weil sie ihre Bildrechte nicht einem börsennotierten Konzern überlassen wollten. Eine echte Basisbewegung. Was mich besonders interessiert hat in diesem Gespräch: 2025 werden voraussichtlich mehr KI-generierte Bilder entstehen als in der gesamten Geschichte der Fotografie. Wie können wir da noch unterscheiden, was echt ist und was nicht? Und kann ein Authentizitätssiegel für Bilder auch unsere Demokratie schützen? Ulf hat mich immer wieder überrascht, da ich bislang wenig Kontakt zum Fotojournalismus hatte. Ein spannendes Gespräch mit vielen Aha-Momenten. Ich freue mich auf dein Feedback und wünsche dir viel Freude beim Hören. Ulf Schmidt-Funke, schön, dass du da bist. Freut mich sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ulf, unser Podcast heißt ja Damit die Guten gewinnen. Wer sind denn für dich die Guten?
Die Guten sind für mich zunächst mal alle Menschen, glaube ich, per se. Und die sich besonders für die anderen einsetzen, sind, glaube ich, die ich zumindest in den letzten 3 bis 5 Jahren als die besonders Guten kennengelernt habe. Es sind Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren, Menschen, die einfach versuchen, in dieser Welt einen Fußabdruck zu hinterlassen, der etwas ausmacht. Das sind für mich die besonders Guten, aber per se, die Guten sind erstmal alle.
Das finde ich eine spannende Definition. Die hatten wir jetzt auch in 21 Folgen so noch nicht hier. Zu sagen, eigentlich sind alle gut und manche engagieren sich besonders, deshalb sind sie besonders gut.
Ja, nicht nur, weil sie sich besonders engagieren, sondern weil sie sich besonders hervortun und deswegen auch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt bestimmt ganz viele sehr gute Menschen, die aber nicht wahrgenommen werden. Also, und deswegen kann ich nur auf die reagieren, die ich auch kenne, sehe, von denen ich gelesen, gehört habe. Aber per se denke ich, dass alle Menschen einen so guten Kern haben, dass sie als die Guten betitelt werden können.
Es gibt ja auch diesen Satz, kein Mensch wird als Arschloch geboren.
Mhm.
Ich glaube, da ist ja auch wirklich was dran. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo wir in diesen kontroversen Debatten sind und miteinander so im Streit sind und auf Social Media teilweise beschimpfen, muss man doch immer wieder auch klar haben, jeder liebt irgendjemanden und jeder setzt sich auch für irgendjemanden ein, auch wenn wir sehr viele politische Meinungen haben und teilweise Leute überhaupt nicht verstehen, dass es schon irgendwo so einen menschlichen Kern überall gibt und man den vielleicht hier und da auch einfach wieder wecken muss.
Ja, das Wecken ist sicherlich ein Problem, denke ich. Aber es ist so, wie du sagst, keiner wird als Arschloch geboren, glaube ich. Dennoch gibt es natürlich, jetzt muss ich allerdings von der Fäkalsprache wegkommen, gibt es ganz viele Menschen, die im Lauf ihres Lebens nicht zu den Guten gehören. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Dennoch versuche ich zumindest, habe ich mir aber auch erst neu angewöhnt, mit den Menschen so umzugehen, dass ich ihnen zuhöre, egal wie doof oder toll ich sie am Anfang finde. Denn der Vorteil, dass ich ein bisschen älter bin mittlerweile, ist, dass man schon sehr viele Menschen kennengelernt hat und sehr viele Menschen, von denen man große Hochachtung hatte, weil man von ihnen gehört hat, das nicht ganz einlösen konnten, wenn man sie kennengelernt hat. Und andersrum Menschen, die man vielleicht nicht so hoch wertgeschätzt hat, in dem persönlichen Gespräch als ganz normale Leute rüberkamen, die ihre eigenen Probleme, Ängste, Sorgen haben und ihre Coping-Strategie einfach eine falsche ist. Dass sie eher aggressiv werden, als zu gucken, wie kann ich konstruktiv mit Dingen umgehen, dass sie eher den Stärkeren oder den Versuch starten, als Stärkere ihren Weg zu machen, statt mit anderen zusammen. Und das führt im Laufe derer Leben eben eventuell dazu, dass sie sich so verhalten, dass sie nicht zu den Guten gehören, nach unserer Definition. Nach ihrer würden sie durchaus zu den Guten gehören. Da gibt es ja jetzt gerade recht prominente Beispiele in anglosächsischen Sprachraum.
Ändert denn dieses bessere Zuhören auch deinen Blick auf die Welt?
Ja. Das bessere Zuhören und das, dass ich seit 16 Jahren ein Kind habe, verändert meinen Blick sehr auf die Welt, weil ich gezwungen bin, zuzuhören. Das musste ich nicht immer. Ne? Wenn man sozusagen eine Agentur leitet, wenn man eher Unternehmer ist, selbstständig ist, dann neigt man dazu, sich selbst gerne zuzuhören. Und
ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.
Und Menschen, die mit einem arbeiten, die Mitarbeiter sind, neigen nicht, leider nicht immer dazu, zu widersprechen oder zu sagen, denk nochmal drüber nach, was du gerade gesagt hast. Und das ist, wenn man nicht mehr in so einer Position ist, eben nicht mehr so der Fall. Und das ist, ehrlich gesagt, eine Bereicherung, weil es natürlich ganz viele Punkte gibt, wo man über sich selbst nachdenken muss. Und wenn man darüber nachdenkt, verändert sich automatisch der Blick auf die Welt oder wie man Dinge einschätzt. Und das ist eine für mich persönlich wirklich sehr gute Entwicklung in den letzten 5 Jahren gewesen.
Das ist ein spannender Punkt, den erlebe ich manchmal auch so. Bei uns hier bei ASK in der Agentur arbeiten 26 Menschen und ich bin halt dann doch der Geschäftsführer und das Alpha-Tierchen, das hier rumläuft. Und da ist, obwohl ich Widerspruch möchte oder auch Kontroversen möchte, werden sie halt oft gar nicht geführt, obwohl es auch keine Konsequenzen daraus gibt. Aber trotzdem ist es oft so, dass man natürlich auch in dem Job einfach durchregiert, ohne es zu wollen. Es passiert einfach. Ich finde, das fällt da manchmal auch gar nicht mehr auf.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht müsstest du die Kolleginnen und Kollegen fragen, ob das so rüberkommt, dass du kritikfähig bist und sie gerne hören möchtest, auch wenn sie kontrovers zu deiner Einstellung ist. Das habe ich zumindest gelernt. Ich habe das immer wieder gesagt und habe das schon, ich habe früher mal an der Universität ein bisschen gelehrt, habe das den Studierenden schon gesagt und hat nie funktioniert. Und es hängt aber offensichtlich ganz doll mit der Art zusammen, wie man selbst auf die Menschen wirkt. Und das gesagte Wort ist nicht unbedingt das, was ankommt, hat der Watzlawick schon rausgefunden.
Wenn die Mikros nachher aus sind, klären wir das mit dem Team, das hier gerade hinter der Kamera sitzt. Ulf, lass uns doch mal zu deinem Werdegang gehen. Wie bist du eigentlich im Fotojournalismus gelandet?
Indem ich meine Freundin kennengelernt habe. Also ganz klassischer Weg eigentlich. Ja, ich bin tatsächlich Quereinsteiger. Das ist allerdings jetzt schon so lange her, dass es nicht mehr als Einstieg zählt. Der Vater meiner damaligen Freundin hat eine relativ große Pressebildagentur in Hamburg gehabt und ich war damals 27, komme aus Augsburg und habe diese Chance genutzt, aus Augsburg zu emigrieren und nach Hamburg zu gehen und habe viele andere Dinge in der Zwischenzeit gemacht, war eigentlich immer Unternehmer in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen und habe dann quasi ein relativ hoch angesiedeltes Volontariat in der Firma meines jetzt oder damaligen Schwiegervaters in Spee gemacht, was nicht immer einfach ist, wenn man sozusagen als Halbschwiegersohn reinkommt und dann mit den FotografInnen mitläuft, die sagen, boah, was will denn der jetzt? Aber irgendwie haben sie mich einigermaßen akzeptiert. Und so bin ich über dieses Volontariat reingekommen, habe dann später die Geschäftsleitung in der Agentur übernommen, die wurde dann verkauft, bin als Chefredakteur noch weiter da geblieben und habe dann noch weitere Stationen im Fotojournalismus eingenommen in den letzten, ja mittlerweile fast schon 30 Jahren, mache ich eigentlich nichts anderes, als mich um das Foto und das dokumentarische und journalistische Bild zu kümmern und die Menschen, die herstellen.
Es klang jetzt so von, ich bin da mal reingegangen, aber konntest du vorher schon fotografieren?
Ich kann immer noch nicht fotografieren.
Du bist rein quasi Management, Organisation,
Redaktion. Und Redaktion. Ja. Also ich bin schon derjenige, der die Geschäfte führt oder geführt hat. Kommen wir vielleicht nachher noch dazu, dass die Live Foundation keine klassische Bildagentur ist. Aber im Prinzip muss man sich eine Bildagentur so vorstellen, es gibt die Fotografierenden, also ich rede jetzt von einer Zeit, die ist wirklich lang per se durch. Die Fotografierenden haben Fotos gemacht, haben die Filme damals eingeliefert und dann kam die Redaktion. Die Redaktion hat die Negative gesichtet, dann wurde entwickelt im Labor, dann wurde ausgewählt, welche Fotos sind denn die guten, welche sind denn die Bunte, den Spiegel, die FAZ interessieren. Wie kriegen wir die an den Mann, an die Frau? Das heißt, das ist ein sehr wichtiger Job damals gewesen, weil man nicht das Bild gesehen hat, nachdem es aus der Kamera kam, sondern 3 Tage später eventuell. Denn die Bilder mussten per Luftfracht nach Deutschland kommen. Das heißt, man musste als Redakteur auch einen Vertriebsjob machen, musste sozusagen der Kollegin, dem Kollegen in der Tageszeitungsredaktion erklären, welche Bilder erwarten die ihn denn. Das heißt, das ist ein völlig anderer Job gewesen, als es heute der Fall ist und bedarf natürlich eines Blicks, eines fotografischen Blicks, aber retrospektiv. Aha. Ein Bild zu machen ist sehr viel anspruchsvoller. Das heißt, nicht nur seine Kamera zu beherrschen, sondern ein visuelles Denken ist absolute Voraussetzung. Das heißt, man sieht immer schon gleich in Fotografien, das ist auch was anderes als Bewegtbild. Man sieht den Moment, den man einfangen möchte. Das ist eine ganz, ganz, ganz besondere Fähigkeit, die FotografInnen haben, die ich überhaupt nicht habe.
Ja, das heißt ja auch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Ja.
Da ist ja auch was dran, weil ohne das passende Bild zu einem Bericht ist ein Bericht auch nur halb so spannend, finde ich.
Absolut. Und noch schlimmer ist es, wenn es das falsche Bild zum passenden Bericht ist. Dann hat sich vielleicht eine Redakteurin, ein Redakteur sehr viele Gedanken gemacht, eine ganze Rechercheabteilung hat vielleicht zu einem Thema recherchiert und dann passiert das, was leider lange Zeit Usus war und häufig immer noch Usus ist, dass man am Ende noch ein Bild braucht. Mhm. Und dann sitzt nicht der Gott in Weiß, aber der Chefredakteur, und das ist leider immer noch in vielen Redaktionen so, dass es eben Männer sind, die meinungsstark sind. Und es gibt trotzdem eine Bildredaktion, die aber gern mal überstimmt wird. Und dann sagt der Chefredakteur, ja, nehmen wir das Bild, das sieht gut aus. Und das ist auch früher das Verkaufsbild gewesen auf der Titelseite oder als Aufmacherbild. Und das passt aber vielleicht nicht, ne? Weil sich der Chefredakteur vielleicht gar nicht so gut mit Bildern auskennt. Und schon wird der Text, der darin vorkommt, konterkariert, zeigt plötzlich nur noch die Sicht des Chefredakteurs und nicht die, die sich die Redaktion ursprünglich vorgestellt hat. Also es ist extrem wichtig, die richtigen Bilder zu, gerade im journalistischen Zusammenhang, die richtigen Bilder auszuwählen, um seine Botschaften so rüberzubringen, dass sie auch richtig ankommen. Und das ist nicht einfach. Deswegen ist der Job einer Bildredakteurin, eines Bildredakteurs ungeheuer anspruchsvoll und wichtig. Leider gibt es die immer weniger.
Und die Digitalisierung der Fotoproduktion, aber auch der Nachrichten hat diesen ganzen Prozess doch extremst beschleunigt, oder?
Ja, also ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Mhm. Da sind ganze im Produktionsprozess ganze Jobketten weggefallen. Also wir hatten früher ein großes Labor mit 3 Entwicklungsmaschinen und Laborantinnen, die gerahmt haben, und eine Poststelle, die es verschickt hat und sowas. Also wirklich nicht vorzustellen, wenn wir heute VolontärInnen haben, denen wir das erzählen, schütteln den Kopf und wissen überhaupt nicht, wovon wir sprechen. Aber es ist viel mehr Last auf die Fotografin, auf den Fotografen übertragen worden. Denn das, was der Fotograf, was ich vorhin schilderte, hat er seinen Job gemacht, oder sie hat ihren Job gemacht, wenn sie die Filme in unseren Briefkasten geschmissen hat. Jetzt sitzen die Kolleginnen da, egal ob in einer Kriegs- und Krisenrealität oder beim Filmfest Berlin, und müssen, nachdem sie die Aufnahmen gemacht haben, und es sind dann eben nicht 36, weil der Film zu Ende ist, sondern es sind 600, weil es passiert so viel und man kann im Prinzip alles aufnehmen, dann müssen die noch editiert werden. Das ist etwas, was früher sehr rudimentär nur passiert ist. Jetzt wird von den Fotografierenden erwartet, dass sie die Captions richtig machen, dass es auch alles journalistisch sauber funktioniert, weil man sich darauf verlässt, zu Recht auch darauf verlässt, dass der Journalist vor Ort und die Journalistin ihre Sorgfaltspflicht nachkommen. Und das alles wird jetzt aber auf denjenigen, der die Fotos macht, verlagert. Und das macht es nicht einfacher für Fotografierende, vor allen Dingen nicht in einem Umfeld, wo der Preis pro Bild vielleicht nur ein Zehntel von dem ist, als zu der Zeit, als es war, als ich angefangen habe.
Es ist ja auch schon fast sowas wie eine Live-Berichterstattung mittlerweile. Also ja. Ich bin selber durch meinen Beruf viel auf politischen Veranstaltungen, wo natürlich auch viele Fotojournalisten dabei sind. Und da ist ja sofort ein Run von einer Pressekonferenz, einem Wahlabend oder was auch immer für eine Veranstaltung das ist, dass es eigentlich den ersten Bericht schon während der laufenden Veranstaltung gibt und dieser Bericht natürlich auch bebildert wird mit mindestens einem Bild. Das heißt, da müssen Redakteure und Fotoredakteure ja parallel zuhören, zusehen, fotografieren, schreiben und gleichzeitig irgendwie auch noch rausproduzieren, dass es schon live geht. Ich stelle mir das als Arbeitsdruck auch enorm vor.
Ja, also insbesondere natürlich für die veröffentlichenden Medien, weil sie eben in der journalistischen Sorgfaltspflicht sind. Aber das wird nach unten durchgereicht zu den produzierenden Menschen, egal ob es jetzt Bewegtbild, also Videojournalisten sind oder FotografInnen oder die Online-RedakteurInnen, die vor Ort berichten. Das ist ja nicht nur in der Fußballberichterstattung so, sondern das ist eben auch in der politischen Berichterstattung so, dass von vor Ort sofort berichtet werden muss. Und da rutscht halt auch manchmal etwas durch. Der Vorteil von Fotografierenden ist, dass sie ein Bild machen und das zeigt das, was dort passiert ist. Zumindest dann, wenn es gut ausgebildete Journalistinnen sind. Das heißt, der Fakt, dass Fotojournalisten Augenzeugen sind, hat sich nicht verändert. Und das ist ein riesiger Vorteil, der aber nicht wertgeschätzt wird. Vielleicht kommen wir nachher auch noch auf KI-generierte Bilder zu sprechen und wie die eingesetzt werden im Vergleich zu journalistischen Bildern. Aber es gibt schon dieses besondere Merkmal von Video- und Fotojournalisten, dass sie vor Ort gewesen sein müssen und Augenzeugen dessen sind, was dort passiert ist. Das ist bei einem Texter ja nicht der Fall. Nehmen wir Gaza-Konflikt. Kaum Leute haben aus Gaza berichtet, sondern aus Kairo, aus Tel Aviv. Aber die Bilder, die vor Ort entstanden sind, waren jetzt nur sehr wenige Medien, die da überhaupt berichten konnten. Aber die Bilder, die vor Ort entstanden sind, sind von Menschen gemacht worden, die dort gewesen sind. Und wenn das JournalistInnen sind, die gut und sauber arbeiten, dann sieht man, dann ist man selbst sozusagen Zeuge dessen, was dort passiert ist.
Was fasziniert so sehr an diesem Job, dass man sich für das richtige Foto auch so sehr selber auch in Gefahr begibt?
Ich kann es nicht sagen. Es ist, denn ich mache es ja nicht. Mhm. Ich habe natürlich viele Fotografinnen und Fotografen kennengelernt im Lauf der letzten 30 Jahre. Nicht alle sind Kriegs- oder Krisenreporterinnen gewesen, natürlich. Das Gros der Fotografinnen begibt sich nicht in Lebensgefahr, um das Foto zu machen oder um darüber zu berichten. Es ist schon eine möchte ich mal sagen, besondere Art Mensch, die sich aus welchen Gründen auch immer dieser Profession verschrieben hat, also zu berichten, was passiert. Das sind Menschen, die, zumindest die, die ich kennengelernt habe, sehr gut einschätzen können, was das Risiko ist, weil sie auch trainiert worden sind, gerade von den großen Pressebildagenturen, aber auch die freien Journalistinnen, wie jetzt im Ukraine-Krieg, sind sehr, sehr viele freie JournalistInnen auch aus Deutschland unterwegs, die sich im Lauf des leider schon so lange währenden Krieges eben auch das Wissen angeschafft haben, um zu versuchen, Gefahren zu vermeiden und trotzdem berichten zu können. Allerdings durch die Drohnen hat sich das innerhalb kürzester Zeit komplett verändert. Es ist wirklich, Kriegsberichterstattung ist nicht wie vor 5 Jahren, weil die Drohnen einen jederzeit und überall erwischen können. Das ist eine absolute Katastrophe für Menschen insgesamt, aber auch für die JournalistInnen vor Ort.
Ja. Krass. Kurzer Cut, ich würde gerne nochmal über deinen eigenen Werdegang noch kurz sprechen.
Gar nicht zu Ende erzählen, ne? Bitte? Habe ich gar nicht zu Ende erzählt, ne?
Ja, genau, wir müssen jetzt trotz Kriegserzählung müssen wir jetzt kurz einmal kurz zurückfinden. Du hast DDP Images aufgebaut mit über 50 Mitarbeitern, 60 Millionen Bildern bei euch in der Datenbank. Also es war schon ein echter, wichtiger, guter Player am Markt. Und hast das Unternehmen 21 verkauft und dann die Live Foundation gegründet. Mhm. Was hat dich bewogen zu verkaufen und dann gleichzeitig die Life Foundation als nächstes kurz danach auch ins Leben zu rufen?
Mhm. Also ich habe ja schon geschildert, mein Beruf oder das, was ich damit erreichen konnte mit einer Pressebildagentur, hat sich in den letzten 20 Jahren sehr gewandelt. Wenn man das ein bisschen defitistisch sagt, hätte man am Ende auch noch mit Schrauben handeln können, weil das Bild an sich, das Foto, von den Endkunden, aber auch von den Intermediären, also von den Medien, nicht mehr so wertgeschätzt wird, wie das früher der Fall war, aus unterschiedlichsten Gründen. Und dementsprechend ist die Arbeit an dem Bild auch nicht mehr so spannend. Ja. Und wenn es am Ende hauptsächlich um Entertainment-Material geht, wo es nur noch um die Menge geht, damit die Online-Seiten oder die Social-Media-Seiten ständig neues Futter bekommen, dann ist das auch schwer von einer Redaktion abzuarbeiten. Zumindest, wenn sie nicht entsprechend dafür bezahlt wird. Und das heißt, wenn, ich habe das gerade vorgestern Abend in einem Workshop erzählt, wenn man dann für ein Event wie, keine Ahnung, die Berlinale beispielsweise, 1500 Bilder bekommt als Redakteurin, ganz konkretes Beispiel, deswegen weiß ich, dass es eine Redakteurin ist, und die hat 10 Minuten Zeit, diese Bilder zu bearbeiten und muss aber noch gucken, dass die Menschen, die dort stehen, richtig benannt sind, also muss kontrollieren, was der Fotograf, die Fotografin vorher gemacht hat, dann ist es eine absolute Stresssituation, wie du es vorhin ja schon richtig vermutet hast. Und dafür, dass dann in einer Bildergalerie 50 Bilder durchgehämmert werden. Es ist, also die Sinnhaftigkeit erschließt sich dann nicht mehr immer für diese Arbeit. Das ist das eine. Und das andere ist, dass tatsächlich durch diesen Druck die Möglichkeit, sauber journalistisch zu arbeiten, immer seltener gegeben ist in einem kleineren Unternehmen. Ja. Es gibt natürlich Presseagenturen wie die dpa, die AP, Reuters, AFP, die haben einen anderen, na, das ist nicht ganz fair, das so zu sagen, aber die haben einen größeren Apparat, aber haben auch ein größeres Abdeckungsgebiet. Das heißt, die haben denselben Druck, aber haben trotzdem noch mehr Möglichkeiten, journalistisch sauber zu arbeiten. Das war in unserem Unternehmen am Ende nur noch schwer umzusetzen. Das heißt, den Druck, den ich dann wiederum rausgegeben habe an die Redaktion, habe ich mich nicht gut damit gefühlt. Und dann kam Corona. Und dann sitze ich da und wir waren damals 50 Menschen. Wir hatten Standorte in der Hochzeit in New York, in Paris, in Stockholm und in Hamburg. Im März 2020 saß ich da halt vor 50 leeren Schreibtischen jeden Tag alleine. Die Leute waren im Homeoffice, Zoom hat noch nicht funktioniert. Es war eine absolute Katastrophe. Und das führte dazu, wir sind nicht mehr zurückgekommen. Die ganze Branche ist nicht mehr zurückgekommen zu dem Arbeitsstil, den man vor Corona hatte. Und die KundInnen haben andere Wege gefunden, günstiger Bilder zu bekommen. Das ist keine gute Entwicklung, aber so war es. Das heißt, ich hatte jetzt, die Motivation war nicht mehr so hoch und zu dem Zeitpunkt wurde ich angesprochen von einem Mitbewerber, ob ich nicht verkaufen möchte. Wenn ich sage, betrifft das immer auch meine Schwägerin. Wir haben zu zweit diese Agentur gehabt. Klassisches Familienunternehmen eigentlich. Das hat viele tolle Vorteile gehabt, aber wir konnten nicht weiter wachsen. Und die Idee war eben, dass durch einen Merger eine größere Agenturgruppe entsteht, die dann auch auch eine Möglichkeit zur Internationalisierung hat. Hat sich nicht hundertprozentig bewahrheitet. Aber das war der Grund, warum ich damals mich entschlossen hatte, zusammen mit meiner Schwägerin, die zu dem Zeitpunkt auch noch in Spanien festsaß, Corona und nicht über die Grenze konnte, dass wir die Agentur verkauft haben. Und bevor du fragst, weil du hast ja die Live Foundation auch erwähnt, eine unserer Tochteragenturen, wir hatten im Laufe der Zeit mehrere kleinere Agenturen übernommen. Unter anderem hatten wir 2015 die Agentur Live übernommen. Live ist eine der renommiertesten Agenturen Deutschlands, gibt es jetzt seit fast 45 Jahren, ist eine Ikone für Fotojournalismus und Dokumentarfotografie. Ganz viele WordPress-Fotowinner, ganz viele ausgezeichnete Fotografinnen weltweit vertreten die New York Times. Also das ist wirklich sozusagen ein Schwergewicht im Fotojournalismus. Und die sind 2015 mit unter unser Dach gekommen, weil wir die Leute gut kannten, die die geführt und gegründet haben. Und mit denen wollten wir sozusagen den Fotojournalismus in die Zukunft retten. Das war naive Annahme, hat nicht so gut funktioniert, aber es war klar, nachdem wir die Agentur 2021, die Agenturgruppe verkauft haben, dass Live nicht zu den neuen Eigentümern passt. Und dann ist etwas passiert, was mir heute noch Gänsehaut verursacht. Es haben sich von den Live-Fotografierenden über 300, 330 damals zusammengetan und haben eine Genossenschaft gegründet und haben gesagt, okay, jetzt ist diese Agentur da unter dem falschen Mantel eigentlich. Wir wollen unsere Fotos zurückkaufen. Wir wollen eigentlich nicht in diesem wachsenden Konglomerat mit untergehen eventuell. Und dann haben sich 330 Fotografierende zusammengetan und haben mindestens 1.000 Euro in eine Genossenschaft eingezahlt und haben die Agentur zurückgekauft von meiner ehemaligen Agenturgruppe. Und das ist wirklich deswegen so besonders, weil Fotografierende jetzt nicht die typischen Super-Teamplayer sind. Sondern ne, als Fotograf bist du sehr viel allein unterwegs, Krisengebiete schwieriger, weil da musst du im Team unterwegs sein und brauchst deine Stringer und so. Aber normalerweise ist das ein sehr einsamer Job und die Menschen sind häufig auch so. Einzelkämpfer, Einzelunternehmer. Und die haben sich zusammengetan in einer Hauruck-Aktion, wirklich so eine Telefonaktion, und haben gesagt, hey, wollt ihr mitmachen? Und das hat funktioniert und die haben die Agentur rausgekauft und so ist Live jetzt sozusagen unter dem Dach einer Genossenschaft, was per se schon mal ganz toll ist, so als Miteigentumsgesellschaft, weil man als Einzelner etwas bewegen kann dadurch, als Miteigentümer. Und ich bin damals mit in die Genossenschaft gegangen und wir haben dann überlegt, super, jetzt haben 330 Fotografen eine Agentur. Und jetzt? Ja, also wir hatten ja immer noch dieselben strukturellen Probleme und deswegen hatten wir in mehreren Workshops zusammen mit dem Vorstand dann überlegt, vielleicht wäre es schlau, wenn wir versuchen, über eine gemeinnützige Gesellschaft die Ziele, die Live seit 40 Jahren auszeichnet, bei Live hieß es früher, wir sind eine Agentur mit Haltung. Wir sind Fotografierende mit Haltung. Ich selbst kann mit dem Begriff Haltung nicht so gut was anfangen, weil es kann ja auch sehr negative Haltungen geben. Das heißt, man muss immer wissen, wer ihn wie äußert. Und wir haben aber uns verständigt auf gewisse Ziele, die zumindest alle unter unserer demokratischen Ordnung zu verorten sind, dass es ein faires Miteinander gibt. Und wie können wir diese Ziele zur Förderung von Fotojournalismus umsetzen. Und dazu dachten wir eben, es ist gut, eine gemeinnützige Gesellschaft zu gründen, weil es völlig blauäugig gedacht übrigens damals, weil es ein aus unserer Sicht wirklich gemeinnütziger Zweck ist, Journalismus, Fotojournalismus als die vierte Gewalt im Staat auch zu erhalten oder zumindest auch mal wieder ein bisschen zu wecken. Das war der Gedanke. Und auch über den Gemeinnützigkeitsstatus vielleicht mit anderen gemeinnützigen Organisationen zusammenzuarbeiten, an die wir sonst gar nicht drangekommen wären, weil man häufig Aufträge nicht an kommerzielle Unternehmen vergeben darf als gemeinnützige Organisation.
Weißt du, was ich sehr mag? Du hast jetzt schon ein paar Mal, knapp 27 Minuten, die wir miteinander sprechen, gesagt, dann haben wir das so gemacht, dann bin ich da mal so hin. Das war auch ein bisschen blauäugig. Das klingt nach dem typischen Machertum, wo man nicht immer den fertigen Plan hat, aber Lust hat, etwas auf die Wege zu bringen und nicht immer schon das allerletzte Ende zu Ende denkt dabei.
Ja, das ist jetzt gerade noch sehr freundlich formuliert. Aber tatsächlich ist es so, ja, also man könnte mich als Macher bezeichnen. Das bin ich tatsächlich auch, aber ich habe auch ganz viel Blödsinn gemacht, natürlich. Wichtig, dass es am Ende vielleicht mindestens eine Sache gibt, die man mehr oder eine Sache mehr gibt, die man gut gemacht hat, als Sachen, die nicht gut funktioniert haben. Das haben viele, viele, viele Sachen nicht funktioniert. Aber tatsächlich ist es so, ich glaube, man kann Pläne machen und kann sie diskutieren und dann hat man sie tot diskutiert. Am Ende ist die Wahrheit auf dem Platz und man muss anfangen, Dinge zu tun und wird dann sofort lernen, was man falsch gedacht hat. Und dann muss man Glück haben, dann spielen viele Faktoren eine Rolle, die Umstände wirtschaftlicher Art, gerade die strukturellen Gegebenheiten, die richtigen Menschen vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste aus meiner Sicht, die richtigen Mitstreiter zu finden. Und dann ändern sich die Pläne, also in meiner Erfahrung immer das, was man am Anfang auf den im Businessplan stehen hatte, sieht nach 10 Jahren komplett anders aus.
Das funktioniert niemals. Das kann man sich echt abschminken.
Genau.
Ich fand die Corona-Szene gerade sehr interessant, weil wir alle Corona und gerade diese ersten Lockdown-Zeiten ja alle so sehr individuell für uns erlebt haben und im eigenen Umfeld. Und man hat ja bestimmte Branchen dabei gar nicht im Blick, wie es denen auch damit geht. Aber das ist natürlich klar. Ich meine, Fotojournalismus funktioniert da, wo das Leben pulsiert und da, wo was passiert. Und wenn nichts mehr passiert, kannst du noch so ein paar städtische Stillleben fotografieren, wie in den Städten nichts mehr passiert. Aber das war's dann ja auch. Und dann sitzen ja tatsächlich alle brach und können kein Geld mehr verdienen.
Genau. Also es war ein wirklich, also nicht nur für Fotojournalisten natürlich, aber es war ein Einbruch für diese ganze Branche. Und ganz viele der Kolleginnen und Kollegen mussten dann auch den Job einfach wechseln. Die hatten Glück, die das konnten. Aber stell dir vor, du bist 58, hast dein ganzes Leben fotografiert und kannst dann mal kurz 3 Jahre nicht mehr fotografieren. Das ist jetzt auch kein so super bezahlter Beruf, dass du dir einen Polster aufbaust. Und häufig sind es eben Selbstständige. Das heißt, Selbstständige haben ganz viele Vorteile, aber häufig denken sie erst sehr spät an die Altersvorsorge. Und da sind also wirklich sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen in eine Phase gekommen, in der sie einfach nicht mehr wieder in eine Produktionsphase kommen konnten. Und das ist wirklich, das sind bittere Schicksale gewesen. Und es ist auch so ein Generationenbruch tatsächlich, der stattgefunden hat. Die damals noch sozusagen wechseln konnten, sind tatsächlich gewechselt. Das heißt, es gibt jetzt relativ viele Menschen, die so in meinem Alter sind. Und es kommt eine junge Generation nach, die noch nicht Kinder hat, die noch nicht Miete zahlen muss unbedingt und die eben mit sehr viel weniger Geld auskommen kann und diese Zeiten gar nicht kennt, das ist super interessant für uns, die wir die alten Zeiten kennen, dass man von Fotojournalismus tatsächlich einfach leben kann. Also da geht es nicht nur darum, einen Preis zu gewinnen und dann kriegt man 5.000 Euro und damit muss man dann mal 8 Monate über die Runden kommen, damit man sein nächstes Projekt machen kann, was schon ganz toll ist, sondern es gab in den Nullerjahren Kolleginnen von uns, die haben deutlich mehr verdient als ich als Geschäftsführer, weil sie einfach so viel produziert haben und die Zeitungen und Zeitschriften noch solche Honorare bezahlt haben, dass man als Fotografierender, wenn man gut war und professionell, wirklich okay, sehr okay davon leben konnte. Und das hat sich eben komplett gewandelt und deswegen gibt es auch, es gibt ein Fotojournalismus-Festival in Perpignan, das heißt Visa Publimage. Und das gibt es jetzt auch schon seit, ich glaube, fast 40 Jahren. Und dort kommen die jungen Fotografierenden und zeigen ihre Portfolios den Bildredakteurinnen. Und dort ist es immer noch so, zumindest war es dieses Jahr so, ich war heute dieses Jahr wieder da, dass ihnen nicht gesagt wird, dass es im Prinzip ein Dead End ist, dass man sich immer einen Plan B und C machen muss, wenn man Fotojournalismus studiert oder in diesem Beruf eine Ausbildung macht. Man kann davon, keine Ahnung, 5% der Leute, die anfangen, können vielleicht davon leben. Das ist eine sehr, sehr, sehr schlechte Quote. Aber man sieht aber, dass sich die Biografien ändern. Die Leute fangen an zu fotografieren, machen das bis 25, vielleicht 30 und gehen dann automatisch einen anderen Weg, weil die Biografien heutzutage sowieso ganz anders aussehen als vor 30 Jahren.
Es ist ein echtes Drama, wie die freien Berufe in Deutschland chronisch unterfinanziert sind. Ja. Wir hatten hier im Sommer den Schauspieler Axel Pape zu Gast. Mhm. Der erzählt exakt die gleiche Geschichte aus dem Schauspiel auch. Der auch sagte, es gibt weniger als 10% der Schauspieler in Deutschland können von ihrem Beruf überhaupt nur leben.
Ja, und man macht dann meine Freundin ist Sängerin und Schauspielerin und im Prinzip kommst du dann nur noch über die Runden, indem du Werbejobs machst, indem du synchronisierst, indem du versuchst, andere Jobs zu machen. Und das alles zahlt nicht auf deine Rente ein, so richtig. Ja. Und es ist auch nicht Kultur, ne? Bei Axel Pape ist es ja so, dass es ganz klar das Kulturgut ist, Schauspiel oder Gesang und Fotografie aus meiner Sicht auch, wobei Journalismus ein bisschen anders zu bewerten ist, glaube ich. Aber das hat einen sehr großen Wert für eine Gesellschaft. Und dieser Wert wird einfach nicht angemessen honoriert. Im Ansehen eventuell ja, ne? Aber nicht finanziell. Mhm. Und ich komme ja aus Augsburg und dann kann man sagen, vom Ansehen Querschnitt abbeiße.
Ist das diese Geiz ist geil Mentalität oder ist das ein kapitalistischer Teil des Systems, dass das Geld eher ans obere Ende der Nahrungskette wandert? Ich verstehe das gar nicht, warum wir in Deutschland, ich weiß auch ehrlicherweise selber nicht, ob es nur in Deutschland so ist, ich vermute nicht, dass wir diese chronische Unterfinanzierung genau in die freien Berufe reinpumpen.
Mhm. Na, für die anderen Berufe kann ich es nicht sagen. Für Fotografinnen und Fotografen kann ich schon sagen, dass es kein deutsches Phänomen ist, sondern es wird einfach so mitgenommen. Ne? Das gab es irgendwie schon immer und Leute haben das gemacht und man macht sich keine Gedanken, was dahinter steckt. Und es ist ja auch eigentlich ganz nett, so ein bisschen zu fotografieren oder ein bisschen zu singen oder ein bisschen auf der Bühne zu stehen. Aber was damit verbunden ist, darüber macht sich keine Gedanken, weil es so fern der eigenen Erfahrungswelt ist. Man weiß, was es bedeutet, wenn man ein Auto bauen muss, wenn man eine Werbekampagne machen muss, wenn man versuchen muss, den Bus von A nach B zu fahren. Das sind alles Dinge, die versteht man. Da sitzen Leute, die sitzen da von 9 to 5 und die müssen dafür bezahlt werden. Aber eine Schauspielerin beispielsweise, die geht ja um 8 ins Theater und geht um 10 wieder nach Hause, schlürft dann ein bisschen Champagner. Das ist sozusagen die Wahrnehmung. Okay. Tatsächlich ist das aber ein Beruf, wo man sich vorbereiten muss, der sehr, sehr, sehr anstrengend ist, auch mental. Aber diesen Part kriegen die Leute nicht mit. Und das ist aber nicht nur bei den freien Berufen so. Also jetzt nicht auf die Pflegekräfte unbedingt zurückkommen, aber tatsächlich ist es eben so, die Dinge, die sich eher im Schatten abspielen, die nicht wahrgenommen werden, werden eben auch nicht honoriert. Und es gibt erst recht keine Lobby für solche Berufe.
Da müssen wir mal den Lichtstrahler drauf heben.
Unbedingt. Das war im Übrigen eine unserer Ideen natürlich. Ich sagte ja vorhin blauäugig. Als die Genossenschaft gegründet wurde, ging es darum, sich die Rechte zurückzuholen und den Wert von Fotografie wieder hochzubringen. Das heißt, diese Genossen und Genossinnen, die Teil der Live-Genossenschaft sind, hatten diesen Anspruch. Und wir versuchten das über die Live Foundation auch umzusetzen. Es hat nicht funktioniert bisher, ja. Weil selbst bei Menschen, die sich mit den Medien beschäftigen und die in den Kreisen mitdiskutieren und sagen, ja, das ist schlimm, wie mit JournalistInnen umgegangen wird und wir müssen doch für die Pressefreiheit eigentlich diesen Berufsstand stärken etc. pp., am Ende doch sagen, naja, und kann doch jemand Fotos machen von dem Event? Ah, Geld haben wir jetzt nicht, aber wir schreiben deinen Namen drunter. Also das passiert heute noch. Das ist wirklich völlig absurd. In in Blasen, in denen genau das diskutiert wird. Ich weiß nicht, es gibt, kennst du ja vielleicht die Initiative 18? Bashing. Aber die machen eine tolle Kampagne. Also das ist wirklich eine super Idee. Setzen sich hauptsächlich aus meiner Wahrnehmung, ich kenne das nicht näher, Agenturen dafür ein, Meinungsvielfalt und Pressefreiheit zu stärken, Medienkompetenz zu stärken. Das ist eher eine Kampagne aus meiner Sicht. Ich sehe noch nichts Konkretes. Aber diese Kampagne besteht eben ausschließlich aus Fotos, weil Fotos etwas auslösen im Gehirn automatisch und in der Folge auch Emotionen schaffen. Das heißt, man macht sich dieser besonderen Wirkung von Fotografie, die macht man sich zunutze. Das sind dann ikonische Fotos. Und was wäre, wenn dieses Foto nicht entstanden wäre? So, toller Ansatz. Hatten wir kurz mitdiskutiert auch. Aber auf dieser ganzen Website findet man, also ich habe es jedenfalls nicht gefunden, ich habe mir das im Zug gerade angeguckt, nicht den Hinweis auf die Menschen, die diese Fotos gemacht haben. Und das kann ich nicht verstehen. Und wenn es einen Grund dafür gibt, könnte man schreiben, wir haben das nicht gemacht aus folgenden Gründen. Es gibt manchmal gute Gründe, warum FotografInnen nicht genannt werden wollen. Aber die sind einfach da, diese Fotos. Und das wird nicht thematisiert, wo die herkommen. Und so ist es eben, und das ist unter einem sehr positiven Ansatz so entstanden. Das sind Menschen, die sich extra damit auseinandergesetzt haben, wie können wir Journalismus, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit fördern. Und deswegen, Fotojournalisten waren früher in den Verlagen immer eine der unteren Kasten. Und das ist in der Wahrnehmung immer noch so. Und wir wollten diesen Aspekt eben ändern, weil wir gedacht haben, okay, als gemeinnützige Gesellschaft kommen wir nicht als Bittsteller, die sagen, ich möchte jetzt 500 Euro für ein Bild haben. Aber in den Beratungsprozessen, die wir mit anderen Organisationen so machen, sehen wir trotzdem, würden wir einen 2000-Zeichen-Text in 2 Stunden schreiben, würden wir mehr Geld eventuell bekommen, als wenn wir einen Nachmittag eine Fotodokumentation machen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass schreibende Journalisten gut bezahlt werden. Die werden ja schon nicht gut bezahlt. Aber Fotografie, trotz ihrer Wirkung, trotzdem, dass wir im visuellen Zeitalter sind, dass Fotos überall sind, Videos auch, wird dieser Wert einfach nicht gesehen. Das ist absurd. Ich krieg's nicht zusammen in meinem Kopf, aber so ist es.
Das ist auch eine Frage von Kultur und Gewohnheit, weil es gibt im künstlerischen Bereich einen Bereich, wo es perfekt funktioniert, diese Wertschätzung zu zeigen. Das ist der Abspann vom Kinofilm. Mhm. Da wird jede Person, die auch nur einmal aus Versehen das Set betreten hat, am Ende im Abspann genannt. Deshalb dauert der auch immer so lange. Mhm. Schon im Theater ist es nicht mehr so, dass alle, die beteiligt sind, genannt werden. Wenn du einen Bestseller schreibst, sind hunderte von Leuten in einem Verlag daran beteiligt. Die werden nicht mehr genannt. Da geht es immer nur um diesen einen tollen Bestseller-Autor oder Autorin. Das Gleiche trifft euch an der Stelle ja auch, dass genau diese Sichtbarkeit und die Wertschätzung für die Leistung, die da erbracht wird, einfach nicht üblich ist aktuell. Mhm. Ich glaube, das wäre etwas, wo wir mal ran müssten, diese Präsentation und Darstellung auch reinzubringen wieder.
Ja, absolut. Das eine ist die Namensnennung. Das ist einfach eine Wertschätzung, dass man überhaupt erkennt, dass die Leute einen aktiven Part gespielt haben. Dazu gibt es dann vielleicht auch noch eine Bereitschaft. Aber es ist ein klares wirtschaftliches Argument. Wenn ich gezwungen bin, auf einer Website, auf einer Social Media Plattform ständig, weil die Leute halt nun mal so am Handy sitzen, neue Bilder zu liefern und noch selbst kein passendes Bezahlmodell habe, dann nutze ich sozusagen das schwächste Glied in dieser Kette und versuche, wer ist denn noch bereit, Bilder zu liefern? Und dann sind es eben am Ende die BürgerjournalistInnen, mal positiv formuliert, die irgendwelche Bilder liefern. Und dadurch gerät dieses ganze Preisgefüge dermaßen unter Druck, dass man den professionellen Ansatz einfach nicht mehr bezahlt bekommt. Das ist wirklich schwierig, unter demokratischen Aspekten tatsächlich schwierig, weil wenn man nicht mehr zeigen kann, was ist, also wenn man das wirklich nicht mehr fotografieren kann, weil es keinen Menschen mehr gibt, der das schon als Journalist, Journalistin vor Ort macht, dann wird man es auch nicht mehr sehen. Und dann werden Menschen, Politikerinnen, Wirtschaftsleute, Werbetreibende, die Wirklichkeit prompten. Und wenn es die Menschen nicht mehr interessiert, ob es gepromptet ist oder echt ist, dann machen wir uns dann malen wir uns unser eigenes Bild von der Gesellschaft, von der Welt. Und damit ist es frei gestaltbar. Und das, finde ich, ist eine riesen Problemzone, in der wir uns gerade befinden und wo wir jetzt eigentlich die Weichen stellen müssen als Gesellschaft. Und dieser Diskussionsprozess ist nicht in Gang gekommen so richtig.
Dass Informationen und Bilder als das Selbstverständliches, was einfach da ist, betrachtet werden, ist tatsächlich hochproblematisch für eure Branche. Bevor wir jetzt in die weiteren Fragen dazu einsteigen, würde ich einfach mal kurz bitten, 5 Sätze zu vervollständigen.
Ich gebe mir Mühe.
In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit.
Weil es für mich so neu ist, das Engagement von ehrenamtlichen Menschen, die, wie ich vorhin schon sagte, im Schatten eigentlich tätig sind, aber jeden Tag sich um andere kümmern, sich darum kümmern, ihr eigenes Umfeld oder das Größere ein Stückchen besser zu machen. Und das runtergebrochen jetzt nochmal auf meinen Erfahrungshorizont, sind JournalistInnen, Fotojournalistinnen fast ehrenamtliche Kräfte. Und die Leute, die du vorhin angesprochen hast, die versuchen über die Zustände in Kriegs- und Krisenherden zu berichten, die gehen ein persönliches Risiko auch noch zusätzlich ein. Und das sind für mich sozusagen zusammen mit den Ehrenamtlichen die Helden, die es so gibt.
Über Deutschland denke ich.
Über Deutschland denke ich, dass wir nicht genügend aus uns machen. Wir hätten die Chance, eine echte Vorreiterrolle in den wesentlichen Themen zu spielen. Wir sind als Gesellschaft so auselaboriert. Wir haben so viele Dinge in der Hand eigentlich, die in den letzten 50 Jahren aufgebaut worden sind. Wir sind jetzt zu träge, um sie nach vorne zu bringen. Es ist sehr viel Besitzstandswahrung da. Und wir müssten mehr wagen und hätten die tolle Chance, weil wir schlaue Köpfe, tolle Menschen haben und auch noch die finanziellen Ressourcen im Vergleich zu ganz vielen anderen Ländern aus Deutschland und damit meine ich eigentlich auch Europa, in ganz vielen Zukunftsthemen eine Vorreiterschaft zu machen mit einem Risiko. Dabei ist damit ein Risiko verbunden und es wird einiges funktionieren oder nicht funktionieren. Machen wir nicht. Das finde ich sehr, sehr schade.
Wir sollten mehr Wert legen auf
das Zuhören und gucken, was gibt es anderswo. Wir fokussieren uns wahnsinnig auf unser eigenes Umfeld. Das ist zu klein gedacht. Es gibt viel mehr Menschen außerhalb unseres Universums, das wir so kennen. Und wir haben einen sehr zentrierten, ich bin jetzt wieder bei Deutschland, das war wahrscheinlich nicht die Frage, aber als Deutsche haben wir einen sehr zentrierten Blick auf Deutschland und wie es uns so geht. Dann kommt noch ein bisschen vielleicht Europa und die USA, aber alles, was in Indien, in China, in anderen Kulturen passiert, nehmen wir nicht wahr. Und das ist aber das, was die nächsten 50 Jahre sicherlich bestimmen wird, glaube ich, wenn man sich die Bevölkerungsentwicklungszahlen anguckt.
Der nachfolgenden Generation rate ich,
laut zu sein. Die nachfolgende Generation ist also nicht die mir nachfolgende Generation, sondern die jetzt aktuelle Generation der vielleicht 16-, 18-Jährigen, weiß nicht, wie man die nennt, Z wahrscheinlich.
Komm mit dem Buchstaben auch nicht mehr mit. Ja.
Aber diese Menschen sind wirklich meine Hoffnungsträger, weil die ich kennengelernt habe, ganz anders rangehen, nicht diesen Ballast von das muss doch so oder so sein, mit sich rumschleppen und das meines Erachtens aber müssen lauter werden, müssen anecken, müssen uns wehtun. Ich gehöre ja auch zu der Generation, ich habe jetzt auch noch meine Firma verkauft, mir geht es jetzt wirtschaftlich nicht schlecht. Ich denke, ich bin wahnsinnig progressiv, aber tatsächlich, wenn man mich mal da ein bisschen challenged, merke ich, wo meine eigenen Besitzstandswahrungsansprüche sind und. Und das müssen die jungen Menschen machen. Die müssen uns alle pieksen und müssen uns herausfordern und müssen gucken, dass sie neue Wege finden, damit diese Welt in Zukunft überhaupt noch funktioniert.
Morgen wird besser als heute, weil?
Weil es uns in der Nacht schlechter gegangen ist. Ich glaube nicht, dass es morgen besser wird. weiß nicht, ob das opportun ist zu sagen.
Ulf, du bist hier eingeladen, du bist ein freier Mensch, du kannst ja sagen, was du möchtest.
Ich glaube, wir sind so träge als Gesellschaft, und damit meine ich nicht Einzelne, sondern wirklich als Gesellschaft, dass es nicht passieren wird, dass wir die Welt ändern, ohne dass es Einzelnen, und das hoffentlich den Menschen, die mehr haben als andere, wehtun wird. Deswegen glaube ich, wird es uns als Gesellschaft zunächst mal schlechter gehen müssen. Es wird mehr Reibung geben müssen. Ich glaube nicht, dass wir uns ganz glatt rein über diskursive Verständigung zum Besseren hin bewegen werden.
Ich finde das auch ehrlicherweise die schwierigste Frage dieses Podcasts, weil man sich ja damit auch ernsthaft auseinandersetzen muss, dass das System der europäischen Dominanz über die ganze Welt schon lange bröckelt.
Genau.
Und einfach durch die neu gewachsene Stärke in China, durch die vollkommenen Veränderungen in den USA, und dass es eben sehr viele aufstrebende Länder auch gibt, die ist einfach nicht mehr so gegeben wie früher. Und Europa wird dafür neue Lösungen finden müssen, neue ökonomische Lösungen, technologische Lösungen finden müssen. Aber dass man die ganze Welt dominiert und der damit auch Geld und Wohlstand verdient, das wird so nicht mehr sein. Das heißt, die steile Wachstumskurve gegenüber dem Rest der Welt, die ist ja schon längst vorbei. Genau deshalb müssen wir eben schauen, wo stehen wir in Zukunft. Insofern vollkommen fein, wenn du jetzt hier nicht die Welt rosa-rot malst. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn man uns beiden jetzt hier bislang so zugehört hat und sagt, diese Neuaufstellung, die du mit Live gemacht hast, mit der Genossenschaft und dem gemeinnützigen Teil, aber eben auch weiterhin Fotojournalismus zu betreiben, und man möchte euch unterstützen. Wie kann man euch denn unterstützen als Otto-Normalverbraucher?
Nachdem Otto-Normalverbraucher ja auch irgendwo arbeiten und eventuell Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer irgendwo sind, kann man FotojournalistInnen Aufträge geben. Das würde sozusagen der gesamten Branche helfen. Uns als Live Foundation kann man helfen, indem man uns spendet. Wir sind komplett spendenfinanziert. Wir haben das Glück gehabt, dass wir zum einen von diesen eben erwähnten mittlerweile 370 Mitgliedern eine Grundfinanzierung bekommen haben, die uns jetzt über die letzten 2 Jahre gebracht hat, und über 2, 3 sehr große SpenderInnen, denen Fotojournalismus sehr wichtig ist. Und so haben wir wir sind ja 3 Leute. Also ich mache das quasi ehrenamtlich, und ich habe nur 2 halbe Stellen, die hier in Berlin im Publix, in dem Haus für gemeinwohlorientierten Journalismus, sitzen. Sehr spannendes Projekt, publix.de, mal googeln. Aber wir brauchen Spenden, so ist es einfach. Und deswegen einmal auf live-foundation.org gehen, und dort gibt es nicht zu verfehlen einen Spendenbutton, und einfach mal statt, keine Ahnung, den nächsten paar Socken für Weihnachten 10 Euro an uns zu geben.
Das ist doch super, jetzt geht gerade die Zeit los, man für Weihnachten langsam anfängt, die Geschenke zu kaufen.
Ja, November, alles ist dunkel. Ja,
perfekt. Du hattest eben kurz erwähnt, in Deutschland droht die 4. Gewalt verloren zu gehen. Wie meintest du das?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das noch gelehrt wird, so ehrlich gesagt, aber Journalismus war, als ich angefangen habe, eben synonym zur 4. Gewalt, war sozusagen die Institution, die über die Menschen, die Gesetze machen, die Gesetze ausführen und die Politik machen, aber letztendlich auch über die Wirtschaft, so ein bisschen drüber geguckt hat und ein bisschen geguckt hat, wo funktioniert etwas nicht, und diese positiven Sachen, aber auch die Missstände aufgedeckt hat. Das ist unter 4. Gewalt zu verstehen, dass Journalistinnen und Journalistinnen eben genauer hingucken, ob das alles so stimmt, was andere Menschen behaupten, und ob alles mit rechten Dingen zugeht. Und das droht verloren zu gehen, weil die Medienvielfalt als Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Es war in den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren vielleicht noch ein sehr gutes Geschäftsmodell, journalistische Medien herauszugeben, Werbeanzeigen zu verkaufen und damit eine Redaktion zu finanzieren, die hoffentlich sehr gut gearbeitet hat. Neutral, objektiv, kritisch. Und nachdem dieses Geschäftsmodell nicht mehr existent ist oder nur noch sehr bedingt existent ist, geht die Vielfalt zurück. Und Medien konzentrieren sich auf einige wenige Verlage. Damit geht automatisch die Vielfalt verloren. Und nachdem das ja auch in den allermeisten Fällen gewinnorientierte Unternehmen sind, ist auch nicht immer klar, wo genau die Grenzen zwischen Verlagsleitung und Redaktion sind, wo es eine ganz klare Trennung geben muss, damit Journalisten unabhängig arbeiten können. Und nachdem dieses ganze System bröckelt, bedarf es da einer Erneuerung. Ich habe gerade schon das Publix erwähnt als ein Haus für gemeinwohlorientierten Journalismus. Und da sitzt eine Organisation unter anderem, die wirklich ganz bekannt geworden ist in Deutschland durch die Potsdam-Recherche im letzten Jahr, Korrektiv. Und das ist so ein Musterbeispiel, wie du hast ja vorhin auf Macher angespielt, und das ist ein Mensch, der wirklich ein Macher ist, der als Investigativjournalist aus dem Nichts heraus ein gemeinnütziges Medienunternehmen mit mittlerweile, ich weiß nicht, 180 Menschen aufgebaut hat, das jenseits dieses Geschäftsmodells Werbeanzeigen gegen Geld, damit wir Journalisten und Journalistinnen bezahlen können, ein neues Modell entwickelt hat. Gegen alle möglichen Widerstände. Also erstmal gibt es natürlich Widerstände finanzieller Art. Zum anderen ist es aber so, ein gemeinnütziges Unternehmen musste in eine der Kategorien der Abgabenordnung passen. Und Journalismus steht da nicht drin. Da steht Schach drin, aber nicht Journalismus. Und da haben sich jetzt mehrere Regierungen schon dazu committed, das zu ändern, aber erstaunlicherweise hat es noch keine geschafft. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, denn wir brauchen ein neues System, um Journalismus aufrechtzuerhalten. Das heißt nicht, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk gar nicht funktioniert, dass das Privatwirtschaftliche nicht funktioniert. Wir brauchen aber eine dritte Säule, um das zu unterstützen, was auf der anderen Seite weggebrochen ist. Und das macht Korrektiv vorbildlich. Das ist aber nur eine Organisation.
Und wenn Social Media für viele, viele Leute zu einem reinen Informationsort wird, wo man nur noch die Informationen herholt, statt aus Medien und von Journalisten, dann müssen wir über das System mal nachdenken, wie es schlau funktionieren könnte. Das stimmt. Lass uns doch ein Thema kurz streifen, das du eben auch schon eingefordert hast, das wollen wir jetzt auch unbedingt machen, das Thema KI, das ist für euch doch wahrscheinlich nochmal der nächste Game Changer des ganzen, der ganzen Branche, oder?
Ja, ich glaube, dass es ein Game Changer für die ganze Gesellschaft werden wird und viele positive Sachen mit sich bringen wird. Ich sage das deswegen, weil ich nicht KI per se verteufel, sondern dass ich möchte, dass wir oder versuchen müssen, dass wir Leitplanken schaffen, die sich nach unseren gesellschaftlichen Normen richten, statt free-floating KI weiterentwickeln zu lassen, wie das irgendwelchen ehemals jungen Unternehmern in Silicon Valley so vorschwebt. Für uns im Fotojournalismus ist es eben so, wie ich vorhin sagte, das entscheidende Moment ist, dass ein Mensch vor Ort gewesen ist und Augenzeuge dessen ist und neutral darüber berichtet. Deswegen Journalist. Denn natürlich kann auch ein Fotojournalist Ereignisse framen über den Bildausschnitt. Das gab es schon immer. Man kann sich aussuchen, was man wie fotografiert, Perspektive etc. pp. Aber wenn es ein gut ausgebildeter Journalist ist, eine gut ausgebildete Journalistin ist, dann passiert das eben im Normalfall nicht. Wenn es aber diese Menschen nicht mehr vor Ort gibt, weil man über Social Media die viel besseren Ausspielwege hat, weil man viel mehr Menschen erreicht und diese Menschen sowieso schon daran gewöhnt sind, KI-generierte Bilder zu sehen, dann wird man die Nachrichten so gestalten können, wie man es selbst möchte. Also ein Beispiel, ein klassisches Beispiel war ja, es gab einen Hurricane in Florida und Politikerinnen haben eben KI-generierte Bilder von armen kleinen Hunden, die auf so einer Türschwelle da hingesegelt sind und nass waren, aber unterlegt dann eben mit den Worten, ja, der Gouverneur, die Gouverneurin hätte mehr dafür tun können. Ne? Solche Sachen gab es früher auch, aber dann war da wirklich ein Hund oder da war dann wirklich irgendeine Situation. Und so kann man eben ganz viele Sachen so generieren, dass man sich selbst die Unterstützung holt über Fotografie. Und das Perfide daran ist, dass es eben nach wie vor so ist, dass Fotografie, also das ist ein wahrnehmungspsychologisches Phänomen, sofort im Gehirn etwas auslöst. Während man einen Text immer erst interpretieren muss, lesen muss, verstehen muss, passiert sofort was bei einem Bild. Das ist ein toller Vorteil für uns eigentlich, gereicht aber, wenn KI ins Spiel kommt, zum Nachteil. Und wenn das der Fall ist, dann müssen die Menschen lernen, Bilder zu lesen. Was man früher automatisch gemacht hat, ne? Also seitdem nicht mehr gemalt wird, sondern auf Film die Wirklichkeit abgebildet wird durch eine Linse, hat man das, was man als Foto gesehen hat, als wahrhaftig wahrgenommen. Wenn man jetzt aber lernt, das ist alles nicht wahrhaftig, und in 20, 30, 40 Jahren hat sich kulturhistorisch in unseren Gehirnen etwas geändert und man glaubt überhaupt nichts mehr, was man sieht, dann fehlt einem diese Wirklichkeit. Und deswegen ist es für uns, neben der Tatsache, dass wir versuchen müssen, Journalistinnen und Journalisten an die Stellen zu bekommen, um zu berichten und dafür Geld zu bekommen, wichtig, Medienkompetenz beim Publikum zu fördern. Mhm. Und das sind nicht nur die jungen Menschen, wo ich ganz oft höre, ja, ich bin sowieso den ganzen Tag am Daddeln. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, verantwortungsvoll damit umzugehen und es einordnen zu können. Und das ist aber gerade bei den älteren Leuten ein noch viel größeres Problem. Also Medienkompetenz zu fördern ist ein ganz wesentlicher Auftrag, den wir uns selbst auf die Fahnen geschrieben haben, damit man Bilder lesen kann und sagt, das, also einfach mal kurz das Gehirn einschalten und sagen, oh, kann nicht sein. Und wenn sich das so langsam im Publikum verfestigt, dann schwingt das Pendel vielleicht auch irgendwann wieder zurück, dass man sagt, okay, Authentizität ist mir aber doch irgendwie wichtig. Das ist meine Hoffnung. Ich bin mir nicht sicher, ob es so kommen wird.
Vorletzte Frage für heute. Was macht dir Mut?
Mut machen mir die jungen Menschen. Das ist eine einfache Frage, das ist toll. Weil da muss ich nichts machen. Nee, aber es ist wirklich, wirklich toll. Wir machen gerade ein Projekt in Hamburg, das heißt Bildbotschaft Hamburg, wo wir, wen wundert's, versuchen, Fotojournalismus an die Menschen zu bringen, einen Diskursraum zu schaffen über teilweise kontroverse fotojournalistische Themen, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bekommen. Wir sitzen da in der Fußgängerzone mitten in Hamburg, Mönckebergstraße. Und da laufen jeden Tag 50.000, 60.000 in der Vorweihnachtszeit jetzt durch. Wir haben am 8. November Eröffnung.
Also morgen nach dem Eröffnungstag dieses Podcasts.
Genau. Und die Hoffnung ist, dass wir mit sehr, sehr vielen Menschen dort ins Gespräch kommen, um auf Augenhöhe mit denen über die Dinge zu sprechen. Und im Rahmen dessen haben wir eine Jugendbildredaktion aufgemacht. Wir haben eine Ausschreibung gemacht, da konnten sich die Leute bewerben. Wir wollen denen sozusagen in einem Crashkurs in 3 Monaten vermitteln, wie man seine Geschichten visuell erzählen kann. Und das ist quasi ein lokaljournalistisches Projekt, weil die kommen alle aus Hamburg und erzählen Geschichten, die vor der Haustür sind. Wir haben jetzt die ersten 2 Workshops mit denen gehabt und es ist einfach so cool, wie anders diese Generation, die sind so zwischen 15 und 20, auf die Welt blickt und mit welcher Ernsthaftigkeit und trotzdem Leichtigkeit sie Themen anders sehen, als ich es tue. Und wie freundlich sie sind, wenn ich da sei Bader und Geschichten erzähle und sie denken, Alter, der hat keine Ahnung. Also ich glaube ganz fest an diese Generation. Wie gesagt, sie müssen noch ein bisschen weniger freundlich werden vielleicht.
Was für eine gute Botschaft. Ulf, was ich dir vorher nicht gesagt habe, das hier ist eine Zeitmaschine. Wir fliegen jetzt zum Brandenburger Tor im Jahr 2050 und steigen aus diesem Podcast-Studio wieder aus. Was für ein Land sehen wir?
Erstmal eins, wo wir pünktlich angekommen sind, weil wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren sind. Das ist toll. Das ist schwierig. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass wir so eine stetige, positive Entwicklung sehen werden. Ich glaube, es wird ein Land sein, das sind ja jetzt 25 Jahre. Wenn ich 25 Jahre zurückblicke, ich versuche alles, was ich mache, immer in so einen zeitlichen Kontext zu bringen. 25 Jahre, 2000 ist vielleicht zu rechnen. Da ist einerseits so wahnsinnig viel passiert, andererseits nicht so viel. Putin hat damals, glaube ich, auch schon gerade ein Land überfallen. Ich glaube, dass KI unser Leben so beeinflussen wird, dass wir es nicht wiedererkennen werden. Und ich hoffe, dass das auf sehr vielen Ebenen, ich habe jetzt am Wochenende mit meiner Frau darüber diskutiert, das, was man sich so vorgestellt hat in Zukunftsvisionen. Es ist eigentlich nicht so viel passiert bei allem, was das Analoge, das Haptische betrifft. Aber alles, was digital ist, ist wahnsinnig viel entstanden. Und KI befeuert das alles nochmal. Und ich glaube, dass KI sehr viel positive Auswirkungen auch auf das analoge Leben haben wird. Und ich hoffe, dass wir in einem Land sind, in dem die Menschen an die KI so viel abgeben können, dass sie sich mit den inhaltlichen und ethischen, moralischen Fragen mehr beschäftigen können als damit, wie kann ich mich gegen andere durchsetzen?
Das war ein richtig spannender Einblick in eine Branche, mit der wir jeden Tag zu tun haben, aber eigentlich fast nichts drüber wissen. Deshalb war das super spannend, mal eine Stunde damit jetzt reinhören zu können. Vielen Dank für deinen Besuch, Ulf Schmidt-Funke von der Life Foundation. Danke, dass du da warst.
Ich bedanke mich. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Damit die Guten gewinnen, der Interview-Podcast von ASK. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich ebenfalls für das Gute interessieren. Hast du Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann melde dich gerne bei uns. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Damit die Guten gewinnen.